herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Was ist los in den USA? Das Hin und Her bei den Zöllen, die unklare Haltung gegenüber Putin und der Ukraine, Trumps Druck auf Forschung und Wissenschaft und jetzt die Eskalation der Lage in Los Angeles. Der US-Präsident hat die Nationalgarde auf die Demonstrierenden angesetzt. Ob das rechtens ist, ist unklar. Ist Präsident Trump dabei, nach und nach die älteste Demokratie der Welt auszuhebeln? Anlass genug, um mit einer Frau zu sprechen, die schon vor den US-Wahlen im November so manches vorhergesehen hat. Die Politologin und Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung, Catherine Klüver-Ashbrook. Herzlich willkommen auf dem Roten Sofa.
Herzlichen Dank für die Einladung. Bin sehr froh, hier zu sein.
Die erste Frage gebe ich gleich an Sie weiter. Wie sehen Sie das? Ist die Demokratie in Gefahr in den USA?
Sie ist in jedem Fall sehr, sehr stark bedroht. Und wir haben über die letzten paar Wochen immer wieder gesehen, dass es eigentlich ein Tanz auf Messerschneide ist. Überall da, wo Institutionen eigentlich dafür ausgestattet sind, die Präsidentschaftsmacht zu kontrollieren, sie in Schach zu halten, zu modulieren eben auch oder eine wirkliche parlamentarische Arbeit zur Verfügung zu stellen, werden diese Rechte eingeschränkt. Und das ist eben etwas, was mit Plan entsteht. Der Fahrplan für diesen Umbau haben ihm Maga-Strategen und große, ganz erzkonservative Thinktanks zusammengebaut. Das war dieser Bauplan Project 2025. Aber die Beschleunigung, die wir jetzt erleben und die Tatsache, dass, das haben Sie eben schon gesagt, wie jetzt bestimmte Teile einfach auch nicht mehr zusammenpassen, dennoch aber es darauf hinsteuert, dass bestimmte Rechtsformen in den USA scheitern, dass wir einen Präsidenten haben, der sich willentlich über Entscheidungen von Gerichten hinwegsetzt und dann eben jetzt neuerdings eine Militarisierung vorantreibt, die wirklich aktiv zivilen Protest angeht, den Grundfesten des amerikanischen Verfassungsverständnisses, ja, das Recht auf freie Meinungsäußerung, was er sonst überall einklagen möchte, das gilt aber dann nicht für die in Los Angeles und im Übrigen am Samstag in tausenden amerikanischen Städten auf der Straße stehen wollen, für die gilt das auf einmal nicht mehr. Also wenn Rechtssicherheit nicht mehr gegeben ist, wenn auf einen Justizapparat nicht mehr gehört wird, wenn ein Kongress hörig gemacht wird, wenn ein Weißes Haus in die aktive Auseinandersetzung geht mit den Bundesstaaten über die Rechte der Bundesstaaten hinweg, dann ist was Arges am Passieren mit einer Systemik, wie eine Demokratie funktionieren soll und ja, was die Leitplanken sind der demokratischen Arbeit.
Und die Vorstellung, was dann passieren könnte, die bereitet einem eben schlaflose Nächte, wie Sie es eben schon gesagt haben. Ein anderes Thema, über das wir auch sprechen müssen, die Welt ist ja in Aufregung, nicht nur wegen der Ereignisse in den USA, sondern auch wegen der gefährlichen Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Vergangene Nacht hat das israelische Militär Atomanlagen und andere Ziele im Iran angegriffen. Teheran hat Vergeltung angekündigt. Heute Nachmittag soll das israelische Militär eine zweite Angriffswelle gestartet haben. Ja, auch da ist die Rolle der USA ein bisschen unklar. Erst hat Trump gesagt, er ist für Verhandlungen. Jetzt auch immer heißt es, er hat natürlich von allem gewusst. Wie schätzen Sie das ein? Was wissen Sie darüber?
Na, wir wissen inzwischen, dass die amerikanische Regierung in der Tat in Kenntnis gesetzt worden ist. Wir haben schon über die letzten 48 Stunden jetzt gehört, dass amerikanische Zivilisten, aber eben auch amerikanische Militärs in der Region die Ausreise empfohlen wurde, beziehungsweise freigestellt wurde. Das scheint ja zumindest zu indizieren, Indikationen, dass sie irgendwas wussten. Selbst wenn der Außenminister heute Morgen gesagt hat, nein, das hat Israel alles unter eigener Planung gemacht. Und dann eben die Kommentierung aus dem Weißen Haus oder von Donald Trump selbst, dass er diesen Schlag exzellent fand. Auch da streiten sich im Übrigen die Geister derer, die ihn umgeben. Und anders bei der Russland-Expertise, wo die Bank nicht besonders tief ist, ist bei Israel die Bank in der Tat bei den Maga-Strategen tiefer. Und es wird sich zum Teil jetzt auch im Weißen Haus, und während wir hier sprechen, trifft sich der Nationale Sicherheitsrat, Gedanken darüber gemacht, was das jetzt für Auswirkungen hat. Denn wenn man noch mal auf die außenpolitische Agenda, die vermeintliche außenpolitische Agenda von Donald Trump guckt, dann war ein wirkliches diplomatisches Vorankommen mit dem Iran vielleicht noch das Realistischste, was man hätte sehen können. Denn da hat Donald Trump natürlich auch stark über die Jahre seine Meinung geändert. Die Sanktionen waren sehr stark, die brachen in vielerlei Hinsicht fast den Iranern wirtschaftlich das Genick. Und jetzt die sechste Verhandlungsrunde schon im Oman, die Sonntag auf dem Plan gestanden hätte. Das steht da jetzt natürlich quasi außer Frage, selbst wenn Sie vielleicht jetzt sagen, naja, das könnte noch stattfinden. Das kann ich mir realistisch überhaupt nicht vorstellen. Denn wenn der Iran jetzt reagiert, dann muss sich umgekehrt natürlich eine israelische Flugabwehr über die Festigkeit des Golden Domes Gedanken machen. Auch da werden sie quasi Rückenhilfe und Rückendeckung der Amerikaner brauchen. Umgekehrt ist es eben auch keine schnelle Aktion, die ablenken soll von den innenpolitischen Schwierigkeiten, die Netanyahu hat. Dass, die Art des Manövers, die Tatsache, dass eben mit versteckten Drohnen gearbeitet wurde, dass wirklich gezielt bestimmte Menschen angegangen worden sind, die für den atomaren, das Atomprogramm im Iran verantwortlich sind. Das zeugt von einer sehr dezidierten Vorbereitung durch den israelischen Geheimdienst mit Wissen und natürlich mit Konstrukt, also mit wirklichen Anweisungen aus der Hand Netanyahu. Also wir sind faktisch jetzt noch in der Situation des sogenannten Fog of War, also wo irgendwie alles unklar ist, bis es klar ist. Es wird aber dennoch interessant sein zu sehen, wie sich das Weiße Haus offiziell dazu verhält, weil da hören wir jetzt eben noch unterschiedliche Botschaften. Es wird mit Sicherheit nicht helfen, eine Situation zu beruhigen, die insgesamt natürlich schon wahnsinnig aufgeladen war. Der erste große Militärschlag, den die Amerikaner geleistet haben, war gegen die Houthi-Rebellen, die ganz klar vom Iran unterstützt worden sind. Ein vermeintlicher Erfolg, aber der dann eben auch dazu führte zu dieser Offenlegung der Art und Weise, in der Verteidigungs- und Außenpolitik gemacht wird, nämlich angeblich über die SMS, das Signal. Also alles noch relativ schwierig und unklar, aber eben vor allen Dingen auch, was sind die Pläne für die USA, die diese Regierung für den Nahen Osten hat. Es wird es in jedem Fall nicht einfacher machen, die Situation zu beruhigen. Und Donald Trump hat zum Anfang seiner Amtszeit und im Wahlkampf schon gesagt, eigentlich will er Frieden stiften überall. Er möchte den Friedensnobelpreis haben. Das wird unter diesen Voraussetzungen deutlich schwieriger, würde ich sagen.
Davon ist nicht so viel zu merken. Danke erstmal für diese Einschätzung.
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei DAS.
Catherine, wir haben uns ja auf Bettina und Catherine geeinigt.
Das machen
und
das wir gerne.
Sie, bevor wir nach Los Angeles noch mal genauer schauen, kurz die Frage, Donald Trump hat ja plötzlich seine Liebe zum Militär entdeckt. Das ist jetzt für morgen 250. Geburtstag wird des Militärs, wird eine riesige Parade abgehalten. Gleichzeitig ist es auch sein Geburtstag. Was ist das für eine neue Leidenschaft? Das ist ja eigentlich ganz unüblich in den USA.
Ja, das ist absolut unüblich. Und es ist eben auch wieder ein Anzeichen dafür, dass wir jetzt hier tänzeln mit den Bildern, die eigentlich eher von autokratischen Regimen abzuleiten sind. Wo hat er sich das abgeguckt? Bei Wladimir Putins Militärparaden zum Befreiungstag am 9. Mai. Das hat ihn in der ersten Amtszeit schon extrem beeindruckt. Da dachte damals Präsident Emmanuel Macron, aha, jetzt kann ich Eindruck schinden auf diesen Präsidenten und lud ihn ein zur Unabhängigkeitsparade in Paris. Und das hat wiederum ihn stark motiviert. Das wollte Donald Trump schon in der ersten Amtszeit haben, eine richtig schöne Militärparade. Und jetzt hat er keinen mehr im Pentagon gehabt, der ihm das versagen würde. Unterm Strich kommt theoretisch aus einem Sparedikt kommenden Regierung wie Donald Trump ein Kostenvoranschlag für diese Militärparade von bis zu 35 Millionen Dollar raus. Denn was wir vielleicht auch aus allen anderen zivilen Infrastruktursituationen uns denken können, wenn dicke Panzer über Washington DCs Straßen fahren, dann haben sie danach Schäden, die auch wieder ausgebessert werden müssen. Und so ist er das letzte Mal ausgebremst worden, weil die damalige Bürgermeisterin sagte, nein, das machen wir nicht, dass dann die Stadt darunter leidet. Jetzt hat er Wege und Mittel gefunden, sich darüber hinwegzusetzen. Und dann fahren nicht nur große gepanzerte Fahrzeuge auf und eben auch Waffensysteme, sondern, wie wir jetzt lesen können, Pferde und Esel und Hunde sind auch dabei.
Ja, das sind schöne Aussichten. Die beunruhigenden Bilder aus Los Angeles, wir haben schon kurz drüber gesprochen, gehen ja seit Tagen um die Welt. Wie ist Donald Trumps rigoroses Vorgehen gegen die Demonstranten einzuschätzen? Droht möglicherweise ein Flächenbrand, bürgerkriegsähnliche Zustände? Es ist verwirrend für uns, finde ich, das einzuschätzen. Nationalgarde, Marines, das eine Gericht sagt so, das andere sagt so. Was darf er denn nun? Was ist legitim von dem, was er da jetzt angeordnet hat?
Ja, ich glaube, das ist aber wirklich in der Tat gerade das Brennglas, unter dem wir uns befinden in den USA. Also wirklich über die letzten 24 Stunden hat ein Richter entschieden, das müsse also sofort aufhören. Besonders die Nationalgarde könne nicht über solche Befugnisse eingesetzt werden. Da geht es wirklich um Verschiebungen auch im nationalen Recht oder eben unter Befugnissen. Dann kam wieder ein anderes Gericht, das gesagt hat, nein, das müssen wir insgesamt, müssen wir das reevaluieren, aber wir dürfen das erst irgendwie, also erst Dienstag soll die Anhörung sein, deswegen darf die Nationalgarde da zumindest bleiben, aber deren Befugnisse sind in diesem Moment total unklar. Und im Ganzen können sie eigentlich nur nationales Gut, also Federal Buildings, beschützen, aber sie dürfen eben auch nicht agieren wie Polizisten, also eben auch auf Situationen eingehen, Konflikte beruhigen, umgekehrt. Aber einfach die Präsenz natürlich in Los Angeles, und der Beitrag endete jetzt eben nochmal, es geht um einige wenige Straßen. Und selbst mit der Ausgangssperre, die Bürgermeisterin verhängt hat, hat sich die Situation natürlich in Summe schon enorm beruhigt. Und andersrum haben sich über die letzten paar Tage die große Pride-Parade in Los Angeles ohne irgendwelche Verwürfnisse durch die ganze Stadt bewegt und wurde da auf den Straßen Los Angeles gefeiert. Also diese Bilder sieht man natürlich nie zusammen. Und das unterstreicht aber nochmal, dass so vieles von den zugespitzten Bildern, die wir jetzt sehen, in der Tat quasi produziert werden. Und das sind nochmal Dinge oder das sind Situationen, von denen Donald Trump eben schon in der ersten Amtszeit geträumt hat. Und deswegen, wenn Gavin Newsom das aktiv kritisiert und die Bürgermeisterin Karen Bass eben auch, zu sagen, hier wird durch diese Präsenz eine Situation angeheizt, dann ist das nicht abwegig. Denn eben aus der ersten Amtszeit, als in der Tat das ganze Land in Aufruhr war, inmitten einer Pandemie, um den Tod von George Floyd in Minnesota herum, die Black Lives Matter Bewegung jeden Tag faktisch auf der Straße stand, trotz eben einer Pandemie, wo die Menschen ihre Distanz bewahren sollten voreinander. Da wollte er eben schon, besonders bei einem Protest in Washington, ein Gesetz aus dem frühen 19. Jahrhundert von 1807 bemühen, das Aufständischengesetz, der Insurrection Act, der in der Tat dann einer Exekutivgewalt es möglich machen würde, Militärs einzusetzen. Aber Militärs gegen Zivilbevölkerung im eigenen Land, besonders in einer modernen, funktionalen Demokratie, das wäre ein absoluter Normenbruch. Eben Verständnis dessen, was ziviler Ungehorsam, was eben freie Meinungsäußerung darf. Und das hat ihm damals der Verteidigungsminister versagt und vor allen Dingen eben auch der oberste Militär, General Mark Milley. Und so angetrieben von Rache ist Donald Trump, dass er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gerade General Mark Milley den Personenschutz abgesprochen hat und dann gesagt hat, er würde General Mark Milley gern exekutiert sehen. Also wirklich mit dieser Sprache.
Meine Güte.
Und ich sage das deshalb, weil sich ein roter Faden durch diese Pläne zieht. Und das Manipulieren oder das Herstellen von Krisen sich eben auch nach der Wahllüge von 2020 als Methode, das ist jetzt nicht die Methode Trump, das ist die Methode der Strategen, die Trump umgeben. In vielerlei Hinsicht sind diese Methoden Donald Trump auch egal, muss man sagen. Donald Trump verfolgt auch eigene persönliche Ziele. Aber die Strategen um ihn herum, die etwas bauen wollen, was längerfristige Haltbarkeit hat, was das Land in der Tat umbaut in seinen Grundfesten. Wir haben eben gehört, diverses Land lebt von der Vielfalt, ne? Auch von der Innovationskraft. Da wollen jetzt ganz grundsätzliche Elemente sollen da verändert werden. Make America Great Again ist zurück zu einem weißen Amerika, wo viele entrechtet waren, wo viele keinen Zugang zu bestimmten Grundrechten hatten. Das ist so das Again, was einem Präsidenten vorschwebt.
Und was ja völlig unrealistisch ist, wenn man sich zum Beispiel ansieht, dass die Hälfte der Bevölkerung in L.A. alleine ja lateinamerikanischen Ursprungs ist.
Ja, und jetzt merkt man im Übrigen auch, also ihm scheint jetzt über die letzten 24 Stunden interessanterweise ein Licht aufgegangen zu sein, weil er nun sagt, und das war ja erst der Stein des Anstoßes, die Migrationsbehörde hat die Auflage bekommen, 3000 Menschen pro Tag zu verhaften. Und dann ging es eben los mit Familien auch in L.A., also Kinder, die in das Federal mit ihren Eltern, die dabei waren, sich zu legalisieren, die dann im Zuge von diesen aufgebauschten Zahlen dann einfach festgenommen wurden. Also minderjährige Kinder mit ihren Eltern, die dort in den Keller des Federal-Gebäudes gesteckt worden sind, da ging es dann los in den Nachbarschaften. Aber in den letzten 24 bis 48 Stunden hat Donald Trump auf einmal Einsicht gezeigt, weil er sagt, oh, und das sieht man mal, da sind starke Gewerkschaften und Verbände der Agrarwirtschaft dabei, ja, der Farmer, die sagen, wir brauchen diese Menschen in den Feldern, die sind zum Teil seit 20 Jahren hier. Es wird, ne, und das ist der Anspruch zu sagen, die Wirtschaft wird kollabieren. Und das, jetzt hat er auf Truth Social eben geschrieben, da müssen wir wohl einen Weg finden.
Ja, das ist ja das Verrückte. Ja. Man weiß ja nicht mehr, was hat er denn vor einer halben Stunde gesagt?
Genau.
Ach nee, jetzt sagt er schon wieder das Gegenteil. Ja. Wir haben mal auf der Straße gefragt, würden Sie in der jetzigen Situation gerne in die USA reisen?
In diesen Zeiten, würdest du da noch gern in die USA reisen?
Oh, hell no. Nein, also echt nicht. Nee, würde ich nicht machen.
Nee, viel zu gefährlich. Also ich hätte Angst und ich möchte das auch nicht so sehr unterstützen.
Nein, auf gar keinen Fall. Die Lage dort ist einfach nicht so schön.
Die Kontakte, die ich nach Amerika habe, sagen, ja, es gibt an einigen wenigen Orten Unruhen und Aufstände, aber dennoch ist es ein lohnenswertes Reiseziel.
Ja, Politik ist ja eine Sache, aber es ist ja trotzdem ein schönes Reiseland. Ne? Also.
Was, dürfen wir als Deutsche dahin reisen?
Wir haben uns aktiv dagegen entschieden, wegen der politischen Situation.
Wie wieder westliche Werte behandelt werden, das möchte ich nicht unterstützen in ganzer Weise. Also nicht einen Euro von mir dahin.
Ja, wie sehen Sie das? Ich meine, die Situation kann natürlich auch sich so entwickeln, dass es geradezu gefährlich werden könnte, wenn diese Unruhen sich ausbreiten.
Ja, also ich meine, man muss auf der einen Seite sagen, wenn wir jetzt tausende Proteste sehen in amerikanischen Städten, dann werden vermutlich alle, die mir die Frage stellen, wo sind denn die Amerikaner? Wo ist denn das zum Beispiel, was sie eben aus der Protestzeit um George Floyd kannten? Warum sind die alle zu Hause? Da muss man auch sagen, es passiert schon sehr viel im Land und wir werden das morgen vermutlich noch mal deutlich sehen. Im Übrigen nicht in Washington, weil da haben die Organisatoren der großflächigen Proteste gesagt, nein, ne, wenn Donald Trump sagt, Demonstranten werden hier mit aller Härte behandelt, auch noch mal was verfassungsrechtlich nicht passieren darf, wird nicht in Washington demonstriert, aber anderswo. Ich glaube, es ist eher die Migrations- oder ne, das, was wirklich an der Grenze passiert, was uns Sorgen machen muss. Wir haben jetzt von vielen europäischen Einreisenden auch, aber von vielen, die ein Visum hatten, die zum Studium hingehen wollten, gruselige Geschichten gehört. Und ich muss selber sagen, also ich reise als Staatsbürgerin jetzt schon bin zum dritten Mal in die USA eingereist mit einem unbelasteten Handy.
Und, ach so, keine Daten drauf.
Keine Daten mehr drauf, weil ich da kein Risiko eingehen möchte. Es ist gerade so viel, weil so viel unklar ist, herrscht auch zum Teil eben an Grenzen auch Willkür, werden ne, komische Fragen gestellt, die man dann natürlich ehrlich beantwortet, aber dann wird das einem ausgelegt auf unterschiedliche Art und Weise. Also ich glaube, Vorsicht ist in jedem Fall geboten. Ich glaube, an den ganz großen Fragen jetzt viele Au-pairs, viele Schüler und Studenten, die in die USA gehen wollten, auch im Sommer, die sich schon vorbereitet haben, viele, die einen ne, universitären Austausch machen wollten oder ganz ihr Studium dort machen wollten, die stellen sich jetzt ganz große Fragen. Und im Grunde genommen ist das natürlich das absolut falsche Signal. Auch wenn es so schwierig ist, ist es natürlich wichtig zu verstehen, was Leute antreibt, was auch die Anhänger von Donald Trump antreibt. Da ist das Hören auch wahnsinnig wichtig. Und deswegen bin ich auch froh um alle deutschen Unternehmen, die da bleiben, die sich überlegen, wie gehen wir mit einer auch zollbehaftet, mit einer schwierigen Situation um. Und dann kann eine Bundesregierung im besten Fall, die sich diplomatisch zu den USA verhalten muss, dann eben auch besser und abgeschätztere Reaktionen formulieren. Mhm.
Sie haben gerade schon so ein Stichwort geliefert, Trump-Anhänger. Donald Trump ist ja unberechenbar, haben wir schon drüber gesprochen. Aber nicht nur er, auch viele seiner Anhängerinnen und Anhänger gehen seinen harten Kurs mit und schießen auch schnell mal übers Ziel hinaus. So wie jetzt die amerikanische Heimatschutzministerin, die gerade einen demokratischen Senator brutal zum Schweigen bringen ließ.
Das Gäste auf dem roten Sofa, täglich um 18.45 Uhr im NDR-Fernsehen.
Was man sich vor allen Dingen angesichts dieser Bilder ja fragt, warum hat er trotzdem immer noch so viele Anhänger?
Gut, weil er erstens genau eingezahlt hat auf die tiefen Spaltungen in den USA. Er hat dort, wo wirklich große, ne, gefühlte Entrechtungen da waren, wirklich sich reingelehnt und die Wähler für sich gewonnen und motiviert, die das am meisten gespürt haben. Und im Übrigen ist da, sind die Nachwirkungen der Finanzkrise 2008, 2009 immens. Ne? Seitdem gibt die Mehrheit der Amerikaner an über sich, dass der amerikanische Traum, also dass es der nächsten Generation einmal besser gehen würde als ihnen, dass der ausgeträumt sei. Und in diese Schmerzpunkte hat sich Donald Trump reingelehnt. Eben mit diesem anti-elitären, andere nehmen euch was weg, mit so einer Neidmentalität. All die Dinge, von denen wir immer vermeintlich geglaubt haben, da steht die USA drüber. Die finden immer den Weg, das ist die selbstkorrigierende Demokratie. Wenn man sich anschaut, was in den 60er Jahren, in dem Moment der größten politischen Gewalt, wenn man so möchte. Wir haben einen Präsidenten verloren in der Zeit, einen Bürgerrechtsführer. Na, also wirklich Attentate und Demonstrationen, schwere Krawalle auf der Straße und dennoch ein selbstkorrigierendes Moment in der amerikanischen Demokratie. Jetzt geht Donald Trump und lehnt sich in diese vermeintlichen Wunden, das Gefühl der Entrechtung rein und hat damit Leute motiviert an eine Wahl, eine Präsidentschaftswahl, das wird bei den Midterms im Übrigen anders, die vorher nie, ne, nicht gewählt hatten, schwer motivierbar waren. Aber eben auch jetzt angefangen, Gruppen anzusprechen, Minoritäten anzusprechen, von denen die Demokraten meinten, die haben sie sicher in der Tasche. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir das Wundenlecken der Demokraten, die immer noch nicht ganz darüber im Klaren sind, was da eigentlich passiert ist.
Und die auch niemanden nichts auf die Beine stellen.
Ja, die jetzt eben, und das ist eben in einem Zwei-Parteien-System, wo eine Opposition, also wenn sie wirklich aus der Machtposition verdrängt ist, wo die Mehrheiten so sind, wie sie sind, fast nur rhetorisch dagegen schießen kann. Das machen sie im Übrigen in vielen, vielen Committee-Sitzungen. In einem Kongress, man richtig Langeweile hat, kann man sehen, wie dort die Fetzen fliegen. Und sie machen das in ihren Einzelpersonen, aber da ist die Strategie noch nicht klar. Und das ist natürlich, kommt in einem Moment, wo wir eine Trump-Regierung in der zweiten Amtszeit sehen, die eben durch diese Strategen so gut vorbereitet sind in der Zerstörung. Nicht im Übrigen den Plan, wie es dann weitergehen soll. Das sehen wir in der Zollpolitik, das sehen wir übrigens auch bei der Ukraine-Frage und anderswo. Auch wie eine Deindustrialisierung funktionieren soll, wenn sie erstens Tausende von Menschen ausweisen, die Dinge erst zusammenbauen müssten und umgekehrt die Universitäten drangsalieren. Und zwar nicht nur die Elite-Universitäten im Übrigen, sondern wenn sie eine Entwicklungshilfe aussparen, wo 41% der eigene Landwirtschaftsapparat leitet und dann tatsächlich dort an den Universitäten mitten im Land, in den roten Bundesstaaten, also in den Trump-Bundesstaaten, die Forschung für sicheres Saatgut zum Beispiel hergestellt wird, dann fliegt auch da langsam der Sockel raus. Also wie eine Industrialisierung oder eine Reindustrialisierung funktionieren soll, wo sie kein gutes Handelsabkommen mit Mexiko haben, wo Dinge schnell gebaut werden können oder Lieferketten funktionieren können, das wird schwierig. Also wie die Vision nach vorne aussehen soll, völlig unklar. Aber die Beschleunigung der Zerstörung, die spürt jetzt jede Ecke des Landes. Und dennoch, weil Donald Trump nämlich noch was anderes gemacht hat. Er ist der große Reality-Star. Er ist der, der die Narrative vorgibt, auch was im Oval Office passiert. Herr Merz, ja, ne, Freund.
Beurteilen Sie das? Hat Merz eine gute Figur?
Ich glaube, das hat er gut gemacht, aber er hat sich gut vorbereitet, weil er eben nicht der Erste war, hat er genau geschaut. Wie haben andere europäische Staatschefs das gemacht? Wie hat der Kanadier das gemacht? Wie konnte das Cyril Ramaphosa um die Ohren fliegen? Umgekehrt hatte er sehr großes Glück, dass die innenpolitischen Bedrängnisse für Donald Trump jetzt wirklich tatsächlich real werden und dass da eben viel in dieser Pressekonferenz sich auf diese innenpolitischen Themen konzentriert hat. Aber dennoch, es wird jetzt einerseits innenpolitisch sehr arg für Donald Trump. Das motiviert ihn dazu, nur noch übergriffiger zu werden. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Und dieser Punkt eben mit Alex Padilla, also dass ein Kongressabgeordneter, man stelle sich das mal vor, also im deutschen Kontext.
Was du am Anfang des Beitrags gesehen hast.
Ganz genau, Bundestagsabgeordneter, ein Bekannter im Übrigen, also dass die Innenministerin sagt, sie habe ihn noch nie gesehen oder sie kenne ihn nicht oder hätte da aggressiv agiert. Er war da, also er ist ein Kalifornier, er war da, um ein Briefing der nationalen Behörden sich anzuhören, hat dann mitbekommen, sie hält eine Pressekonferenz. Er ist der Ranking Member, wie man so sagt, also der älteste, dienstälteste Demokrat in dem Subcommittee, der sich genau mit Migration beschäftigen soll. Das heißt, die haben sich schon in diversen Funktionen gegenübergesetzt.
Also sie muss ihn gekannt haben.
Sie muss ihn gekannt haben und das Allererste, was er sagt, ich bin Senator Alex Padilla. Und wird wird trotzdem so behandelt.
Aber
die Tatsache, dass er hier eben einen Film vorgeführt, ein Narrativ, und das passt dann wieder zusammen mit der Tatsache, dass er Truth Social einnimmt, wie er das tut. Also ne, Fernsehen nicht mehr zählt, aber Podcasts und soziale Medien. Elon Musk, solange sein bester Buddy war, mit X neue Botschaften verteilt hat, ihm wieder das Recht gegeben hat, neue Narrative auch auf X zu formen. Das heißt, es ist eine ganz andere Narrative, ein neues narratives Umfeld. Also die Wahrnehmung der Amerikaner in einem Land, in dem im Übrigen jetzt alle nur zwei Wochen immer mehr Tageszeitungen sterben, die ist dann eben auch gebrochen.
Ja, also es sind ja auch offensichtlich bei diesen Pressekonferenzen eben nur noch, also immer mehr nur Influencer und Leute zugelassen, die eben in seine Richtung gehen. Elon Musk, Sie haben es ja gerade erwähnt. Was ist denn da der Stand? Das ist auch so verwirrend. Mhm. Also erst Best Buddies, dann Streit. Jetzt anscheinend hat Trump eingelenkt, jetzt lenkt Musk ein. Ist das auch alles ein Schauspiel oder ist das ein ernsthafter Streit?
Ja, ich glaube, es war im ersten Moment ein ernsthafter Streit und es hat sich in dem Moment noch mal gezeigt, was passieren kann, wenn Geld unreguliert auf wirklich politische Macht trifft und auf große geopolitische Macht im Übrigen. Weil wir haben gesehen, dass wenn Elon Musk Starlink, sein großes Satellitensystem, über der Krim ausschaltet, die Ukraine faktisch handlungsunfähig ist, wenn sie Szenarienplanungen macht. Das ist jetzt schon ein älterer Fall, aber dennoch. Also jemand, der auch über einen geopolitischen Raum, nämlich der technologisch gesteuert ist, einfach jetzt so viel mehr Macht hat. Und wenn dann eben Mitglieder des Kongresses nur bei Stange gehalten werden können, wenn ihnen angedroht wird, Elon käme noch mit einer dicken Parteispende für einen vermeintlichen innerparteilichen Rivalen um die Ecke. So war das nämlich in den ersten paar Wochen auch im Kongress. Und das dann droht wegzufallen. Also ne, wie sich das hochgeschaukelt hat, hat einfach nur mal gezeigt, wie stark diese gemeinsamen Abhängigkeiten sind. Elon Musk hat seine Privatunternehmen nur querfinanzieren können, indem er vorweisen konnte, dass er 38 Milliarden Verträge mit der amerikanischen Regierung hat und so weiter. Mhm. Und da sind also im Übrigen auch durch andere Milliardäre, die diese Männerfreundschaft versucht haben, wieder zusammenzuflicken, Bill Ackman und andere, die gesagt haben, so ne, zum Besten des Landes müsst ihr euch hier wieder finden. Es scheint sich runtergekühlt zu haben, zum Teil, glaube ich, weil der Streit ganz klar offengelegt hat, wie volatil diese Abhängigkeiten sind. Aber nochmal, das ist für eine Funktionalität einer Demokratie, die Verfassung geht los mit We the People. Mhm. Sind es noch die People, wenn Elon Musk und Donald Trump im Weißen Haus das Geschehen und die Kapazitäten einer amerikanischen Demokratie so steuern und lenken, dass ein Elon Musk jetzt die Daten, die sensibelsten Daten der Amerikaner, die Steuererklärungsnummer, die Sozialversicherungsnummer, ich mache so, weil mich das auch betrifft,
Amerikaner.
Alles zusammenziehen kann auf eine Art und Weise, wie das vorher, zum Teil durch eine langsame Digitalisierung in den USA, aber andersrum eben auch durch in der Tat privatrechtliche Gesetzgebung getrennt worden ist. Das haben jetzt die Doge-Ingenieure alles zusammengezogen. Da entstehen also in der General Services Administration, im Kern der amerikanischen Verwaltung, neue Kapazitäten, Amerikaner digital zu überwachen. Das hat Elon Musk eingeleitet und jetzt anderen übergeben. Also da passieren Dinge, die wir eben auch, die wir aus George Orwell kennen im Übrigen, aus einem Überwachungsstaat, aber eben auch aus unserer jüngeren Geschichte in Ostdeutschland. Also diese Dinge, darauf muss man achten, weil das passiert natürlich nicht im ganz großen Ballett der Streits der Egos, sondern im Hintergrund. Aber es ist nicht minder gefährlich für das, was die Amerikaner an Persönlichkeitsrechten verlieren.
Also ich würde momentan auch nicht in die USA reisen. Auch nicht mit einem sauberen Handy, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das, darüber spricht der Norden. Täglich im NDR-Fernsehen.
Kerstin, vielleicht noch mal ein Ausblick. Ich meine, das ist alles beunruhigend, beängstigend, was wir sehen, was Sie ja auch super analysiert haben, wenn wir nach vorne blicken. Kann man sich überhaupt vorstellen, dass es ein Amerika nach Trump irgendwann wieder geben wird, dass alles wieder auf Anfang geht?
Ja, es sind so viele Fragezeichen im Raum. Das größte Fragezeichen gerade ist, wie steht es um die Festigkeit des Wahlsystems, wo ein 119. Kongress von Republikanern kontrolliert, sehr, sehr stark umbaut und viele Wähler von der Wahl ausschließen könnte. Und das zwar schon bei den Zwischenwahlen. Welche Auswirkungen hat das? Können die Demokraten in dem Sinne nicht nur politisch, ideationell, aber eben auch in der Struktur der Wahl irgendwie das Ruder überhaupt wieder herumreißen? Und was sich für mich wirklich nicht erklärt, weil die vielen Strategien der Zerstörung, Project 2025 hatte aber und aber Kapitel. Allein das Zollkapitel hatte zwei verschiedene Autoren. Es gab zwei verschiedene Kapitel zur Zollpolitik. Aber darin stand immer, wie das System auseinandergenommen werden soll. Und in keiner Weise stand drin, wie das dann alles wieder zusammengesetzt werden soll. Und ich habe schon vor der Wahl dieses Dokument lesend und eben direkt nach der Wahl gesagt, das wird eben das große Hindernis werden, dass keine tatsächliche Strategie dahinter steht, wie die Teile zusammenpassen. Und wir sehen allein in der Zollpolitik, 50 Mal hat er seine Meinung in der Zollpolitik geändert. Und das ist die New York Times Statistik von Anfang Mai. Da kommen sicher noch einige dazu, zuletzt eben, jetzt eben. China. Das vernichtet Wert global. Also die Weltbank hat natürlich gesagt, wir werden so wenig Wachstum in diesem Jahr generieren wie seit 1965 nicht mehr, also in der Welt. Ja. Das heißt, es belastet die Welt, es belastet die gesamte Systemarchitektur, auch die Annäherung mit Russland, wahnsinnig schwierig, auch glaube ich für Amerikaner wahnsinnig schwierig auszuhalten. Also es ist in keiner Sicht klar, wie diese Teile zusammenpassen, ohne dass Amerika in eine Rezession stürzt, mit den Konsequenzen für die Weltwirtschaft, die daraus entstehen, und wie es nicht innenpolitisch zu einer unglaublich tiefen Krise kommt. Und im nächsten Jahr, im Übrigen, feiert die USA das 250-jährige Jubiläum der eigenen Verfassung. Auch das will Donald Trump mit einer Militärparade begehen. Also wie diese zwei Konzepte zusammenpassen, die Stärkung der demokratischen Grundrechte und die Verankerung dessen, das will mir tatsächlich nicht in den Kopf. Also die Sorge ist sehr akut, weil ich sehe nicht, wie das Konzept wieder zusammenpasst. Und deswegen müssen wir jetzt stark auch darauf schauen, wie sich konterkarierende Kräfte in den USA, in der Innenpolitik stärken. Aber umgekehrt auch, wie natürlich wir in Europa zu unserem eigenen Selbstbewusstsein und natürlich zu unserer eigenen Funktionalität finden. Denn das ist jetzt quintessentiell wichtig. Die Gegner unseres Modells, unseres freiheitlichen demokratischen Modells, die stehen vor der Haustür oder vielleicht auch auf der anderen Seite des Atlantiks.
Vielen Dank, dass Sie das so wirklich alles auf den Punkt gebracht haben. Morgen kommt Hermann Josef Tennhang, Finanz- und Wirtschaftsexperte. Und jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Bis morgen. Danke.